SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Theresa Hübner. Hallo. Zweiter Advent, zweite Kerze brennt und dazu vielleicht ein Buch? Kein Problem. In dieser Sendung bekommen Sie reichlich Lesevorschläge. Zum Beispiel dabei der neue Roman von Brit Bennett, eine junge amerikanische Autorin. Ihr Buch wurde und wird in ihrer Heimat USA heftig diskutiert, denn es erschien kurze Zeit, nachdem George Floyd bei der gewaltsamen Festnahme von einem weißen Polizisten getötet wurde. Auf Deutsch heißt es die verschwindende Hälfte, gleich mehr dazu. Außerdem erfahren Sie, welches Buch dem Sänger der Rockband BAP, Wolfgang Niedecken, besonders am Herzen liegt und wie er mit seinem eigenen Buchprojekt vorankommt. Und es gibt Neues aus der Baker Street. Sherlock Holmes und Dr. Watson ermitteln in dem Hörbuch, das wir Ihnen gleich vorstellen. All das und noch mehr im Lesenswert-Magazin. Aber erstmal noch zu einem Mann, der, das möchte ich jetzt mal behaupten, entweder sehr passioniert oder sehr verrückt sein muss. Denn in diesen seltsamen, unsicheren Zeiten ausgerechnet ein neues Literaturmagazin auf den Markt zu bringen, tja, aber er hat's getan. Hallo, Patrick Sielemann.
Hallo.
Sie sind hauptberuflich Lektor beim Verlag Kein und Aber und bald auch Herausgeber eines neuen, sehr ungewöhnlichen Literaturmagazins namens Das Gramm. Wie kommt man denn ausgerechnet in diesen Zeiten auf die Idee, ein neues Literaturmagazin auf den Markt zu bringen?
Gute Frage. Also klar.
Verrückt oder passioniert?
Vielleicht. Beides ein ganz kleines bisschen, aber dazu muss ich auch sagen, dass eigentlich die Idee ich schon viel länger mit mir rumtrage jetzt und auch die Gründung war eigentlich auch Corona-unabhängig und klar wirkt es auf den ersten Blick etwas anachronistisch, jetzt etwas zu gründen, während viele andere Unternehmen aus bekannten Gründen es gerade etwas schwer haben. Aber man muss ja auch sehen, was es genau ist, das da gegründet wird. Und das Produkt von Das Gramm, wenn man es so nennen will, also Lesestoff, ist ja absolut pandemietauglich.
Da sind wir schon mitten in dem, was Das Gramm ist. Ein Magazin, was nur aus einer einzigen Kurzgeschichte besteht. Warum haben Sie sich denn für diese Form entschieden?
Ja, Sie haben es schon erwähnt, ich arbeite als Lektor. Ich habe es beruflich sehr viel mit Menschen zu tun, die gern lesen, die viel lesen. Aber die meisten meiner Freunde, also so im privaten Umfeld, lesen nicht oder auch nur sehr selten mal ein Buch. Und das gar nicht mal unbedingt, weil sie grundsätzlich nicht dazu bereit wären, sondern sie sagen eigentlich immer zwei Gründe, die sie vom Lesen abhalten. Und das eine ist, dass sie zu wenig Zeit haben oder dass sie auch schlichtweg überfordert sind von dem großen Angebot, das es gibt. Diese Beobachtung war quasi der Nährboden für Das Gramm. Ich wollte ein Magazin gründen, das auch für Leute ist, die sonst nicht so viel lesen. Also ich denke, dass eben dieses Magazin, es erscheint alle 2 Monate, man kann es als Abonnement bestellen über die Webseite, also man kriegt es nicht in Geschäften oder am Kiosk und man bekommt dann eben alle 2 Monate eine Geschichte nach Hause geschickt per Post.
Ich habe schon in die erste Ausgabe, die noch nicht gedruckt, die ist, glaube ich, gerade im Druck, aber ich durfte schon in die digitale Version sozusagen schon reinlesen. Die erscheint dann Anfang Januar. Und die Geschichte der ersten Ausgabe kommt von Clemens J. Setz, also Kein Niemand, den kennt man ja. Und ich habe sie gelesen und darf schon sagen, es geht um eine interessante Konstellation in einem Geburtsvorbereitungskurs. So möchte ich das jetzt mal nennen. Ich habe mich gefragt, wie schwer war es denn für Sie, einen so renommierten Autoren wie Clemens J. Setz für Ihr Magazin zu gewinnen?
Ging recht schnell. Also ich verehre diesen Autor, muss man sagen, für seine Originalität und seine Schlauheit und sein Gespür für spannende Themen. Und ich hatte immer mal wieder schon Kontakt zu ihm, weil er auch ein Fan ist von 2 tollen Autoren, die ich für Kein und Aber betreue, Martin Amis und Michelle Faber. Und ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht eine Geschichte beisteuern möchte. Und er hat dann am selben Tag noch zurückgeschrieben, er sitze gerade am letzten Absatz einer ganz neuen Kurzgeschichte, noch unveröffentlicht. Und ja, am nächsten Tag hatte ich sie in meinem Postfach. Und ja, ich finde auch, es ist eine Wahnsinnsgeschichte darüber, wie wir mit Fremdsein umgehen, jeder von uns. Und sie ist auch sehr lustig und sie passt eben auch sehr gut in dieses Konzept des Magazins, dass man eben auch unterhaltsamere Geschichten dort veröffentlichen möchte. Jetzt nicht nur die übermäßig anspruchsvollen, wo man so ganz viel hineininterpretieren muss.
Verraten Sie mir doch bitte noch, auf welche Kurzgeschichten, welcher Autorinnen und Autoren darf man sich denn noch freuen im kommenden Jahr bei Das Gramm?
Da wird es sicher einige Überraschungen geben. Ich stehe schon in Kontakt mit einigen Autorinnen und Autoren, die ich sehr schätze und die ich auch ganz konkret angefragt habe. Einige schreiben an einer Geschichte. Aber generell muss ich auch sagen, dass das Magazin offen ist für alle anderen ebenfalls. Und generell ist es nicht wichtig, ob die Autorin oder der Autor berühmt oder völlig unbekannt ist. Hauptsache, die Geschichte ist mitreißend und ist gut geschrieben.
Und man kann ja auch selber herausfinden, wer so alles in Das Gramm seine Kurzgeschichte beisteuert, indem man zum Beispiel, Sie haben es vorhin gesagt, ein Abonnement abschließt. Das geht auf www.dasgramm.de. Was kostet ein Abo?
Für deutsche Leserinnen und Leser kostet es 24 Euro plus Versandkosten.
Eine schöne Idee für unter den Weihnachtsbaum. Herr Sielemann, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Das Gramm, viele Leserinnen und Leser für Ihr Magazin.
Ja, vielen Dank.
Wollte mal weg, konnte nie lange bleiben, lief's perfekt. Fing ich an zu zweifeln und zu Hause war ein unbekannter Ort. Liegt's an ihr? Ich fahr durch leere Straßen, denk an sie. Der ganze Rest soll warten und ich merke, ich komm gern zu ihr zurück. Ich schließ die Tür auf, wieder viel zu spät. Sie schläft schon, doch auf dem Zettel steht Home again. Und draußen fällt der erste Schnee. Ich leg mich zu dir. Ich bleib hier. Blick zurück, ich ließ mich einfach treiben, gab keinen Platz für Zusammenbleiben. Zu Hause lag in einem Koffer irgendwo. Ich tausch mein Wegrennen. Bin ich mit ihm, mag ich mich selber lieber und ich merke, ich komm gern zu ihm zurück. Ich will nicht weg, erkenn mich selbst nicht wieder. Home again. Und draußen fällt der erste Schnee.
Wir kommen zum neuen Roman von Britt Bennett. Eine knapp 30-jährige US-amerikanische Autorin und die hat von ihrer Mutter eine Geschichte gehört, die sie nicht mehr losgelassen hat. Bennetts Mutter hat lange im Süden der USA gelebt und erzählte ihrer Tochter, dass es dort mitten in Louisiana in den 50er, 60er Jahren Communities gab, in denen Schwarze mit relativ heller Haut lebten, die regelrecht besessen davon waren, so hellhäutig wie möglich zu heiraten, damit die nächste Generation noch heller werden würde. Was für eine seltsame Geschichte. Britt Bennett war fasziniert, das war 2015. Und Anfang Juni 2020 schließlich hat Britt Bennett dann basierend auf der Geschichte ihrer Mutter einen Roman veröffentlicht. Bei uns heißt der Roman Die verschwindende Hälfte und ist das Lesenswertbuch der Woche. So. Und nun gehen wir mal in diese seltsame Stadt, in der die Menschen so sehr versuchen, weißer zu werden. Carla Fischer stellt Ihnen Die verschwindende Hälfte von Britt Bennett vor und nimmt sie mit nach Malar.
In der zwar fiktiven, doch erschreckend realitätsnahen Kleinstadt Malar, einem Ort, der sich, obwohl mitten in Louisiana gelegen, auf keiner Karte finden lässt, passieren seltsame Dinge. Über die Generationen hinweg scheinen die Bewohner immer hellhäutiger zu werden. So hellhäutig, dass sie eigentlich nicht mehr von den Weißen zu unterscheiden sind. Und trotzdem könnte die Trennung in Schwarz und Weiß extremer nicht sein. Es sind die 50er Jahre, Zeit der Rassentrennung. Es geht zwar schwärzer, aber weißer geht es nicht.
Mit Niggern spielen wir nicht, sagte sie, und vielleicht lag es an ihrem barschen Ton oder an der Tatsache, dass sie dieses Wort ihrer Tochter gegenüber noch nie benutzt hatte. Jedenfalls war die Sache erledigt.
In dieses Setting hinein werden die Zwillinge Desiree und Stella geboren. So blass, dass man die Adern blau durch die Haut schimmern sieht. Die zwei titelgebenden Hälften, die sich alles teilen. Besonders die Abscheu gegen Malar und alles, wofür es steht. Die niedere Arbeit, die sie für die Weißen verrichten und die strikten Vorstellungen darüber, was Schwarze nicht dürfen. Denn das sind sie, schwarz. Wenn auch äußerlich nicht zu erkennen, so doch innerlich und für jeden lesbar. Bis sie mit 16 Jahren beschließen, Malar zu verlassen.
Die Weinszwillinge hatten sich ohne ein Wort davon gemacht. Und so wurde ihr Abgang, wie jedes plötzliche Verschwinden, mit Bedeutung aufgeladen.
Die Wege der Mädchen trennen sich. Desiree heiratet den schwärzesten Mann, den sie finden kann, und bringt sein blau-schwarz schimmerndes Kind zur Welt, während Stella so tut, als sei sie weiß und zu ihrem eigenen Erstaunen damit durchkommt. Als Schauspielerin ihres eigenen Lebens, eine Eigenschaft, die sie später an ihre Tochter weitergibt. So wächst die Geschichte in die zweite Generation hinein und es entspinnt sich ein Versteck- und Suchspiel bis in die feinsten Ebenen der Protagonisten und ihrer Leben. Dabei wechselt Britt Bennett gekonnt die Erzählperspektiven, schildert die Wendungen, Geschehnisse und Ängste der Zwillinge, ihrer Partner und Töchter und bleibt dabei ihrem leichten und melodischen Stil treu. Mit klaren und einfachen Sätzen, die viel ungesagt lassen, spielt die Autorin mit der Imagination ihrer Leser, spiegelt Gesellschaft und Alltag gekonnt ohne zu werten. Ja, lässt den Leser selbst bestimmen, was richtig und falsch, was schwarz, weiß oder komplexer zu denken ist, welche Hälfte von diesen Ausspielungen verschwindet und welche es trotzdem zu sehen gilt.
Du musst da rein wie eine, der die Leute Antworten schuldig sind, sagte er. Eine, die kriegt, was sie will. Du meinst, ich soll weiß sein. Er nickte. Das macht es einfacher, sagte er.
Britt Bennett behandelt in die verschwindende Hälfte nicht nur das Thema Rassismus, sondern auch die Frage nach der eigenen Identität. Dabei geht es ihr nicht nur um Hautfarbe, sondern auch um Transsexualität, Beziehungen und Beruf und den Preis, den wir noch heute dafür zahlen, uns einer Identität zu entziehen und eine neue selbst zu bestimmen. Was macht uns dabei aus? Was macht uns gleich und was macht uns anders? Stella, die nicht einmal ihrem Mann erzählt, dass sie eigentlich eine Schwarze ist, versteckt sich panisch hinter ihrer aufgesetzten Ablehnung gegenüber Farbigen. Eine Ablehnung, die so kategorisch ist, dass selbst ihr Mann Blake sich wundert. Immer wieder spielt Britt Bennett diese Fragen nach den Identitäten ihrer Figuren gegeneinander aus und überrascht den Leser mit ihrer brutal ehrlichen Wiedergabe der Gedanken ihrer Protagonisten und verweist so auf versteckten Alltagsrassismus. So zum Beispiel erinnert sich Blake an seine dunkelhäutige Puppe, welche er als Kind besaß und die vom Hund zerrissen wurde.
Er hatte sich immer gefragt, wie die Eingeweide aussehen mochten. Aus irgendeinem Grund hatte er sich das Gewölle braun vorgestellt.
Bennett trifft mit ihrem Roman einen Nerv ob der so aktuellen Thematik. Zu Zeiten der Black Lives Matter-Bewegung, wo immer stärker versteckter und offener Rassismus angeklagt und reflektiert wird, aber auch zu Zeiten der amerikanischen Präsidentschaftswahl, einer Wahl gegen Populismus, spricht sie schonungslos über Diskriminierung und Ungleichheiten. Das Wort Hälfte hat hier eine doppelte Bedeutung. Es gibt immer zwei Perspektiven und es fällt schwer, die jeweils andere zu sehen. Rassismus ist im Alltag für die, die ihn nicht erleben, scheinbar nicht da. Gleichzeitig werden die Zwillinge als Hälften verstanden. Trotz gleicher Voraussetzungen und gleicher Kindheit entscheiden sie sich für völlig gegensätzliche Lebensentwürfe. In der jeweils anderen Schwester sehen sie das Leben, das auch möglich gewesen wäre. In die verschwindende Hälfte werden dem Leser die Augen geöffnet für körperliche und psychische Gewalt gegenüber Frauen, Transmenschen sowie für angeborene Privilegien. Dieses Buch bietet nicht nur die Möglichkeit, die andere Hälfte zu sehen, sondern auch die eigene zu hinterfragen. Und so ist es weniger eine Einladung als eine Aufforderung, ein Appell an die, die urteilen und die, die schweigen.
Carla Fischer ist begeistert von Britt Bennetts Roman Die verschwindende Hälfte, der ist bei Rowohlt erschienen. Die Übersetzung haben Isabel Bogdan und Robin Detje gemacht.
Die Sonne scheint durchs Fenster rein und der Schnee schmilzt weg. Seit heute bin ich wieder allein in meinem schwedischen Bett. Du kommst nicht mehr zurück, ich weiß Bescheid. Das wirft mich überhaupt nicht aus der Bahn. Ich hab halt nur wieder mehr Zeit für einen langen Roman. Ach, vielleicht haben wir ja beide schrecklich recht. Das
Das weiß man manchmal erst nach 100 Jahren. Wer nun richtig falsch war und wer echt, dann ist es uns wahrscheinlich auch egal. Ich gehe immer der Straße nach, immer der Nase nach, immer der Sonne hinterher, weiter in den neuen Tag. Oh ja. Unsere Alten haben's uns vorgemacht und wir machen's wie sie. Wir haben so viel über andere gelacht, aber über uns so gut wie nie. Wir haben uns oft gestritten, dass es war, doch war das nicht auch oft ganz schön? Ich mein vor allem manchmal danach, ich hab's jedenfalls so gesehen. Ach, vielleicht haben wir beide schrecklich recht, das weiß man manchmal erst nach 100 Jahren. Wer nun richtig falsch war und wer echt, dann ist es uns wahrscheinlich auch egal. Ich geh immer der Straße nach, immer der Nase nach.
Giesbert zu Kniphausen mit seiner Version von Die Straße, ein Tribut an Rio Reiser und Tonsteine Scherben natürlich. Und wir gehen jetzt auch in eine Straße, die vielleicht berühmteste, zumindest die berühmteste literarische Straße Londons. Ich sag nur 221B Baker Street. Da wohnen, klar, Meisterdetektiv Sherlock Holmes und sein Freund Dr. Watson, zwei unsterbliche Figuren. Stimmt aber eigentlich nicht ganz, denn Sherlock Holmes ist zumindest einmal gestorben, als sein Schöpfer Arthur Conan Doyle ihn einst gemeinsam mit seinem Feind Moriarty die Reichenbach-Fälle hinunterstieß. Doch der Protest der Fans war damals so groß, dass Conan Doyle sich gezwungen sah, den Meisterdetektiv wiederzubeleben. Der Rest ist Legende und seitdem gab es zahlreiche Auferstehungen von Sherlock Holmes, auch im Hörspiel. Vor 5 Jahren startete der Audioverlag eine Hörspielserie mit Johann von Bülow als Sherlock Holmes und Florian Lukas als Dr. Watson. Die letzte Folge der ersten Staffel endete, ja, mit Sherlock Holmes Tod und hinterließ eine ungläubige, trauernde Hörspiel-Fangemeinde, wie damals schon im 19. Jahrhundert. Aber es gibt Hoffnung. Endlich neue Folgen, Folge 6 und 7, Sherlock und Watson, wobei Watson, der muss erstmal trauern.
5 Jahre. 5 Jahre sind vergangen seit dem spektakulären Ableben meines Freundes und Mentors Sherlock Holmes. 5 lange Jahre.
Ehrlich, man kann Dr. Watson gut verstehen, dass er am 5. Jahrestag von Sherlock Holmes Tod einen Abschiedsbrief in seinen Blog tippt. Er ist verzweifelt und will sich, ganz der alte Nostalgiker, pünktlich zum Jahrestag selbst das Leben nehmen. Er kann die Lügen, die über seinen alten Freund verbreitet werden, nicht länger ertragen. Autorin und Regisseurin Viviane Koppelmann hat Sherlock Holmes so erfolgreich in die heutige Zeit transferiert, dass er nun sogar posthum Opfer eines Shitstorms wird. Irene Adler, die hier eine bekannte Klatschkolumnistin ist, hat ein Buch über den Meisterdetektiv geschrieben. Das Fazit? Alles erlogen. Sherlock Holmes ist ein Verbrecher, der keinen einzigen Fall selbst gelöst, sondern alles nur inszeniert hat. John Watson sieht sich diesen Fake News machtlos gegenüber und will aufgeben. Aber da meldet sich im Chat eine Lady Inchiquin zu Wort, die John überredet, seinen Selbstmord noch ein Stündchen aufzuschieben, um den richtigen Zeitpunkt abzupassen.
@JohnWatson, dann lassen Sie uns noch ein letztes Mal über einen Ihrer vergangenen Fälle plaudern. Ein letztes Mal in Erinnerungen schwelgen, was Sie und Sherlock Holmes erlebt und überlebt haben. Wie wäre es, seien Sie doch so freundlich und berichten Sie uns von dem Zeichen der 4. Lady Inchiquin, 22.59 Uhr.
@LadyInchiquin, woher... Wie kommen Sie... Ich habe noch nie von diesem Fall gesprochen. John Watson, 22.59 Uhr.
@JohnWatson, umso besser. Bedenken Sie, in knapp einer Stunde spielt es ohnehin keine nennenswerte Rolle mehr, ob Sie darüber gesprochen haben oder nicht. Und ich bin mir sicher, dass Mary nichts dagegen haben wird. Lady Inchiquin, 22.59 Uhr.
Also gut, ein letztes Mal.
Wie in den vergangenen Folgen auch, beginnt John Watson, der Chronist, in seinem Blog von einem Fall zu berichten. Und siehe da, es ist ein Fall der ersten Begegnungen. Watson lernt seine Mary kennen und auch eine persönliche Begegnung mit, Achtung, Sherlock Holmes' größtem Fan steht an. Das ist niemand anderes als James Moriarty, Sherlocks Erzrivale. Aber das weiß zu dem Zeitpunkt noch niemand. Was Dr. Watson auch nicht weiß, wer verbirgt sich eigentlich hinter dem Spitznamen Lady Inchiquin im Chat? Er liest nur Nachrichten, wir aber hören Lady Inchiquin und es ist eindeutig Johann von Bülow, der da spricht, also Sherlock Holmes selbst. Noch ein Indiz. Lady Inchiquin ist der Name einer Stradivari. In früheren Folgen verbarg sich Sherlock hinter dem Nickname Erste Geige. Na, ist Sherlock Holmes also doch nicht tot? Wir wissen es nicht. Und Autorin Viviane Koppelmann hält uns hin, was nicht schlimm ist, solange sie uns auch weiter so glänzend unterhält. Wie mit diesem Fall, die Crumpley-Morde oder das Zeichen der Vier. Senioren werden ermordet und dann taucht bei Sherlock Holmes eine junge Frau auf, deren Tante verschwunden ist. Diese Frau ist Mary und Dr. Watson verliebt sich sofort. Der Meisterdetektiv hingegen wittert bald einen Zusammenhang zwischen der verschwundenen Tante und den Mordfällen. Der Schlüssel scheint ein Medaillon zu sein, das einzige Erinnerungsstück, das Mary von ihren verstorbenen Eltern behalten hat.
Das Medaillon ist ein vierfacher keltischer, der auch als Zeichen der Vier bezeichnet. Es ist aus Silber. Seinem geringen Gewicht nachzuurteilen, verfügt es über einen Hohlraum. Bei näherer Betrachtung erkennt man, dass jeweils zwei Knoten über Kreuz verbunden sind. Durch eine Drehbewegung entgegen dem Uhrzeigersinn lässt sich das obere Knotenpaar ab. Das Medaillon öffnet sich, darin versteckt ein kleiner Zettel.
Diese akustischen Gedankenströme sind genauso wie der Blog von Dr. Watson mit seiner Chatfunktion wiederkehrende Elemente und jedes Mal echte Hinhörer. Überhaupt stehen die neuen Folgen den alten in nichts nach. Das Ensemble um Johann von Bülow, Florian Lukas und Stefan Kaminski ist hervorragend und die Hörspiele sind aufwendig und sehr ansprechend produziert, sodass sie locker mit anderen Sherlock Holmes Verarbeitungen mithalten können. Hohes Tempo, emotionale Musik und eine gute Prise Humor tun ihr Übriges. Am Ende ist man froh, dass Folge 6 und 7 im Prinzip gleich im Doppelpack erschienen sind. So viel darf verraten werden. Watson wird erfolgreich vom Suizid abgehalten und die Crumpley-Morde können natürlich aufgeklärt werden. Aber Sherlock Holmes ist noch nicht ganz rehabilitiert. Dazu soll ausgerechnet Fall Nummer 7 beitragen, indem er sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat.
Fass! Wir wurden entdeckt! Lauf! Sie wussten wahrscheinlich die ganze Zeit, dass wir uns hier verstecken.
Sherlock und Watson im Gebüsch aufgespürt wie zwei kleine Jungs. Aber Ironie gehört ja auch schon immer zu den Stärken dieser Serie. Skandal in Bohemia ist sehr unterhaltsam und noch dazu ist es hochinteressant, wie es Viviane Koppelmann schafft, aktuelle Themen wie den Brexit oder prekäre Arbeitsverhältnisse mit unterzubringen. Und die Frage aller Fragen, lebt er? Tja, auch Folge 7 hat einen Cliffhanger. Aber seien wir mal ehrlich, ein wirkliches Ende will ja niemand.
Na, das muss man ja auch nicht wollen, dass das endet. Leonie Berger über die Fortführung der Hörspielserie Sherlock und Watson, Neues aus der Baker Street, erschienen beim Audioverlag. Und diesmal müssen die Fans nicht so lange auf weitere Folgen warten. Die sind nämlich für Januar, Februar und März angekündigt. Wolfgang Niedecken ist Sänger der Kölsch-Rock-Band BAP und ein passionierter Leser. Kürzlich ist das neue BAP-Album Alles fließt erschienen. Ein Album, das war zumindest so mein Eindruck beim Hören, das ein bisschen auch eine Rückschau auf Wolfgang Niedekens Leben ist. Im kommenden März wird er 70 und genau wie so ziemlich alle Künstlerinnen und Künstler ist er schon länger nicht mehr vor Publikum aufgetreten mit seiner Band. Welches Buch ihn durch sein Leben, vielleicht auch durch diese heftige Zeit des Lockdowns begleitet, darüber möchte ich mit ihm sprechen und sage Hallo, Herr Niedecken, hallo nach Köln.
Guten Tag.
Herr Niedecken, ich habe mal genauer nachgeschaut. Wenn ich richtig geschaut habe, dann standen Sie zuletzt vor über einem Jahr vor einem größeren Live-Publikum auf der Bühne, richtig?
Jawohl, am 16. August, Bonn, letzte Konzert von der vorigen Tour. Und danach sind wir dann direkt ins Studio gegangen, Gott sei Dank. Sonst hätten wir das Album gar nicht aufnehmen können. Der nächste Termin wäre gewesen Ende April und da haben wir ja schon einen Lockdown gehabt. Aber diese Corona-Zeit zieht einen zur Flexibilität. Also wenn man vorher noch nicht flexibel war, dann wird man es jetzt gelernt haben.
Ich habe eingangs gesagt, ich möchte mit Ihnen über Ihr Lieblingsbuch sprechen, das vielleicht auch Ihr Lebensbuch, so nenne ich das jetzt mal. Und ich hatte Sie im Vorfeld gebeten, per E-Mail mir das mal schon zu verraten und Sie haben total fix geantwortet, haben gesagt, Jack Kerouac unterwegs. Warum ist es das?
Dieses Buch habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so Mitte 20 gelesen. Und ich glaube, alle 10 Jahre muss ich es wieder lesen. Ich müsste es mittlerweile wahrscheinlich zum 5. oder 6. Mal gelesen haben. Ich habe es vor kurzem erst wieder gelesen, sogar noch innerhalb dieser Corona-Zeit. Und man hat natürlich einen anderen Blickwinkel. Man sieht vor einmal Sachen anders, als man sie vorher gesehen hat. Also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich ja wohl in dem Alter von den beiden, die da durch die Gegend fahren.
Das ist genau, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie haben es in der Corona-Zeit noch mal gelesen. Aber dieses Buch, für alle, die es vielleicht auch nicht kennen, das ist ja so der Klassiker der Beat-Generation. Und da geht es um zwei Aussteiger, die reisen durch die USA. Es geht auch ein bisschen um Drogen und so einen Freiheitsgedanken, auch so eine Positionierung gegen die Mehrheitsgesellschaft. Aber vor allem, da wird gereist. Und das haben Sie in der Corona-Zeit gelesen.
Ja, also das Buch ist ja auch sozusagen die Mutter aller Roadmovies. Also diese ganze Roadmovie-Romantik oder was alles tatsächlich verfilmt worden ist, das Vorbild war letztendlich immer irgendwo auch Jack Kerouac on the road. Und ich weiß, dass er für Bob Dylan sehr wichtig war. Bob Dylan hat sich wirklich sehr auch an den ganzen, jetzt nicht nur an Jack Kerouac, aber vor allen Dingen auch an Ginsberg und an den Beat-Poeten orientiert. Das waren schon die Leute, wo er dann auch so einen Lebensentwurf auch bei empfunden hat. Und für Dylan war Kerouac sehr, sehr wichtig.
Wie haben Sie denn die Corona-Zeit bisher genutzt? Haben Sie viel gelesen?
Ich lese immer nachts. Manchmal eine Stunde, manchmal anderthalb, manchmal sogar 2 Stunden und dann schlafe ich weiter, anstatt dass ich mich irgendwie in dieses Sorgendomino begebe.
Jetzt habe ich aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass Sie auch selber ein Buch schreiben und völlig überraschend geht's darin um Ihr Idol Bob Dylan. Hätte keiner mit gerechnet. Kommen Sie gut voran.
Genau, das ist... Givi hat diese Musikbibliothek, wo Künstler, Sänger, Journalisten über jemanden schreiben, der sein Leben geprägt hat. Und bei mir ist das ganz eindeutig. Die wollten auch unbedingt, dass ich das Dylan-Buch schreibe. Und ich habe damals gesagt, ich weiß nicht, ob ich da zeitlich zukomme. Ja, nur wenn du Zeit hast, dann mach das. Wir kennen uns alle sehr gut da von dem Verlag. Und klar, die wollen das natürlich auch zum 80. Geburtstag von Dylan.
Im nächsten Jahr.
Passenderweise auch zum 70. Geburtstag meinerseits rausbringen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Und ich muss sagen, es hat einen unglaublichen Spaß gemacht. Es war ganz, ganz großartig, weil ich habe einen roten Faden da drin, den ich aber nicht verrate. Und ich konnte einfach erzählen. Ich konnte das, was ich auch am besten kann, wie Geschichten erzähle, wie weniger Musiker als Geschichtenerzähler. Und ich habe da auch eine Reise beschrieben.
Da bin ich gespannt. Und ich bin ja fast sicher, dass dann wahrscheinlich Ihr Lebensbuch, Jack Kerouac unterwegs, da auch eine Rolle spielen wird.
Ja, klar, logisch. Deswegen ging es auch eben direkt bei mir los, dass ich direkt wieder auf Dylan umgeschwenkt bin, weil ich das auch gerade auch sehr berücksichtigt habe.
Herr Niedecken, im nächsten Jahr, Ende März, wir haben es eben schon gesagt, werden Sie 70 Jahre alt. Dann sind Sie, glaube ich, so doppelt so alt wie die Hauptfiguren in Jack Kerouacs unterwegs. Ja. Was glauben Sie, werden Sie, hoffen Sie, dass Sie im nächsten Jahr wieder unterwegs sein dürfen? Vielleicht pünktlich zum Geburtstag?
Momentan bin ich eigentlich ganz optimistisch. Man muss jetzt schaffen, dass nicht noch eine dritte Welle vor lauter Weihnachtstheater abgeht. Und dann wird das mit den Impfungen losgehen. Also dieses Licht am anderen Ende des Tunnels hängt eindeutig mit der möglichen Impfung jetzt zusammen. Also das stimmt mich eigentlich optimistisch.
Vielen Dank, Herr Niedecken.
Ich danke auch.
Wolfgang Niedecken, der Frontmann von BAP, über sein Lieblingslebensbuch Jack Kerouac unterwegs. Und Wolfgang Niedeckens Verehrung für Jack Kerouac unterwegs, die geht sogar so weit, dass er dem Buch ein ganzes Lied gewidmet hat. Es heißt, was für ein Buch, ob Kölsch natürlich, wat für ein Buch.
Dann denke ich auch an Old Dean Moriarty, den Vater, den wir nie gefunden haben. Dann denke ich an Dean Moriarty.
Das nächste Buch in dieser Lesenswert-Magazinsendung fällt auf durch die ungewöhnliche Kombination seiner beiden Autoren. Die passen auf den ersten Blick gar nicht so richtig zusammen. Benjamin von Stuckrad-Barre, Schnellredner, der Duracell-Hase unter den Schreibern und Martin Suter, Schweizer, der sich selbst kürzlich in einer Talkshow als berüchtigten Langsamredner bezeichnete. Nun haben die beiden ein Buch geschrieben. Es heißt, alle sind so ernst geworden. Und beim Blick aufs Cover ahnt man, okay, vielleicht gibt's ja doch ein paar Gemeinsamkeiten, denn offensichtlich gibt's da zumindest eine gemeinsame Vorliebe für maßgeschneiderte Anzüge. Das Buch besteht aus Gesprächen, die die zwei geführt haben. Und zwar gefühlt über alles, von Badehose bis Glitzer, wirklich alles dabei. Aber was taugt's? Das sagt Ihnen Helen Roth. Sie hat Alle sind so ernst geworden gelesen.
Alle sind so ernst geworden. Schon der Titel von Martin Suters und Benjamin von Stuckrad-Barres Gesprächssammelband lässt erahnen, dass es zwischen den Zeilen etwas heiterer und vor allen Dingen ungezwungener zugehen soll. Ein Blick aufs Inhaltsverzeichnis bestätigt diese These. Munter reihen die beiden namhaften Schriftsteller Gespräche über Glitzer, Rechnung, LSD oder Ibiza aneinander. Wer hier einen roten Faden sucht, der sucht vergebens. Das macht aber gar nichts, denn gerade die scheinbare Beliebigkeit der Themen macht neugierig. Zudem erfährt man allerlei Persönliches über die beiden Männer. Zum Beispiel, wenn Stuckrad-Barre über ihr Kennenlernen am Ostseestrand erzählt.
Es war einfach sehr unerwartet und wirklich schön, dass du dich mir so höflich vorstelltest. Und das in orangener Badehose. Seitdem mag ich dich auf eine solche Art, das glaubst du gar nicht. Wie aber kam es nun bitte zu dieser Badehose? Wenn man dich sonst so anschaut und Fotos von dir kennt, würde man erstmal nicht vermuten, dass du eine signalfarbene Badehose trägst. Überhaupt besitzt.
Das Mysterium, wie der sonst immer so adrett im Anzug gekleidete Schweizer Autor Martin Suter zu einer knalligen Badehose kam, wird natürlich aufgelöst. So viel sei verraten, eine Frau steckt nicht hinter dem modischen Statement. Von Stuckrad, Barre und Suter verstricken sich in ihren Talks aber nicht nur in skurrile Begebenheiten ihrer Vita, sie sprechen auch über ihr literarisches Schaffen. So stellt Suter im Kapitel zu LSD klar, dass er nie einen solchen Trip hatte. Das überrascht, denn sogar der Entdecker des LSD war begeistert von Suters Pilztrip-Beschreibung in seinem Roman »Die dunkle Seite des Mondes«.
Und ein paar Jahre, nachdem das Buch erschienen war, bekam ich einen Brief, und der war von Dr. Albert Hoffmann, dem Entdecker von LSD. Er habe das Buch gelesen, es habe ihm gut gefallen und er sei beeindruckt von der Beschreibung dieses Psilocybin-Trips. Psilocybin ist der Wirkstoff, der sehr ähnlich ist dem Wirkstoff in LSD, den Albert Hoffmann ja synthetisiert hat.
Suter macht deutlich, dass der Autor nicht, worüber er schreibt, selbst erlebt haben muss. Manchmal genügt auch eine ausgiebige Recherche. An diesem Punkt sind die beiden Schriftsteller sich nicht ganz einig. Das verwundert wenig, hat doch Stuckrad Barre seinen literarischen Ruhm unter anderem mit dem autobiografischen Roman Panikherz manifestiert. Ein Werk, in dem der Autor ganz unverblümt über seine Drogensucht und deren Folgen berichtet. Aber keine Sorge, die Diskussion dauert nicht lange. Klug und schlagfertig kommen die zwei direkt wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen. Genauer gesagt, von Religion auf den Popstar Madonna, für deren Musik Stuckrad Barre eine große Leidenschaft hegt.
Also Kunst kann etwas Höheres herstellen. Dass es sowas gibt, erleichtert ja immens das Leben. Es ist sinnstiftend, es ist trostreich. Gott aber hat ja ein völlig zu Recht sehr ramponiertes Image. Wenn du die Werbeagentur von Gott wärst, wie würdest du für den werben?
Suter antwortet dem abtrünnigen Pastorensohn darauf locker, viel katholischer. In Zeiten kultureller Armut sei der festliche und theatrale Aufzug in Kirchen umso wichtiger, meint der ehemalige Werbefachmann. Protestantische Gottesdienste seien dagegen viel zu nüchtern. Das leuchtet ein. Und schnell weiter zum nächsten Thema. So diskutieren die beiden noch über die Arbeit, analysieren den Unterschied zwischen Liebe und Verliebtsein und ergründen final den Begriff Wiedersehen. Die Umwege und Einschübe, die die Gesprächspartner dabei finden, sind überraschend wie unterhaltsam. Das findet Martin Suter auch.
Vom Thema Wiedersehen sind wir weit weg, ja. Aber hat das Ganze nicht eine große Symbolik für das Wiedersehen? Ist es nicht bezeichnend für unsere Freundschaftsbeziehungen, dieses konzeptionslose Gelaber?
Hier zeigt sich einmal mehr die Schweizer Bescheidenheit. Denn tatsächlich ist es doch eher feingeistiges Ping-Pong, was Suter und Stuckrad Barre in Alles sind so ernst geworden miteinander spielen. Das Konzept, wir reden locker über alles, was uns einfällt, hätte auch richtig schief gehen können. Lebt hier aber von den Persönlichkeiten Stuckrad Barre Suter. Ideal für das Format. Das Buch ist also ein großes Lesevergnügen, gerade für alle, die Spaß daran haben, in scheinbaren Nebensächlichkeiten einen höheren Sinn zu entdecken.
Und wenn Sie auch einen höheren Sinn in Nebensächlichkeiten entdecken wollen, wie unsere Rezensentin Helen Roth das gerade so schön ausgedrückt hat, dann können Sie das tun in 3 Tagen am 9. Dezember. Da erscheint dann nämlich »Alle sind so ernst geworden« bei Diogenes.
Slowly hand brewed flat white coffee, sei einfach Kaffee, wenn du tanzt. Fiese Heuschrecken, räudige Immobilienhaie, alles Tiere, wenn du tanzt. Lutherstadt, Wittenberg, Kloppenburg, Hannans Leben, alles Kreuzberg, wenn du tanzt. Linkin Park, Timmy Bensko, Robin Schulz, Revolverheld, alles Kunst, wenn du tanzt. Schließ die Schulen dieser Stadt, weil es keinen Sinn mehr hat, noch ein Weltbild zu vermitteln, das schon durch das kleinste Schütteln deines linken Schulterblatts einfach so zusammenkracht und nur Schutt und Asche ist, wenn du dann am Tanzen bist. Denn dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur
an deinen Beinen, wenn du tanzt.
Jella Leppmann. Höchstwahrscheinlich haben Sie diesen Namen noch nicht gehört, aber das ändern wir gleich. Jella Leppmann wuchs auf in einer liberalen jüdischen Familie in Stuttgart, emigrierte 1936 mit ihren Kindern nach England und kehrte nach Kriegsende als Beraterin der US-Armee für Frauen- und Jugendfragen zurück ins vom Krieg völlig zerstörte Deutschland. Ja, und dann wo anfangen mit dem Wiederaufbau? Und zwar nicht nur mit dem Aufbau der Häuser, sondern mit dem Wiederaufbau von Toleranz, Verständigung. Bei den Kindern natürlich, sagte sich Jella Leppmann und gründete die Internationale Kinder- und Jugendbibliothek in München. Die besteht bis heute und birgt einen großartigen Schatz an Kinder- und Jugendbüchern aus der ganzen Welt. Über die Gründung der Bibliothek hat Jella Leppmann, die vor 50 Jahren starb, ein Buch geschrieben. Und das ist jetzt bei Antje Kunstmann herausgekommen. Es heißt Die Kinderbuchbrücke. Und zur Einstimmung nimmt sie Regina Steffens jetzt mit nach München in die Internationale Kinder- und Jugendbibliothek.
In München steht ein Bücherschloss. Ein Labyrinth aus bunten Gemäuern, bis oben hin gefüllt mit Kinder- und Jugendbüchern. In der Internationalen Jugendbibliothek im Schloss Blutenburg lagern 660.000 Bücher, verfasst in 240 Sprachen.
Sortiert nach Sprachen, dann nach Ländern, dann natürlich nach Autoren. Das Schöne ist, dass es eben nicht nur die Bücher sozusagen seit 1949 sind, seit der Gründung, sondern eben, dass durch viele Schenkungen auch große historische Schätze mittlerweile hier lagern. Kinderbücher, Jugendbücher aus dem 18. und 19. Jahrhundert.
Und jährlich kommen ca. 10.000 neue dazu, erzählt Pressesprecherin Julia Jerosch. Die Internationale Kinder- und Jugendbibliothek im Münchner Westen, das Bücherschloss, ist einzigartig in dem, was es tut. Nirgends sonst werden so viele internationale Kinder- und Jugendbücher gesammelt. Die Bibliothek sucht und fördert unbekannte Autoren und Autorinnen aus dem Ausland sowie die Literaturforschung und ist, das liegt auf der Hand, ein Ort für Kinder. Die können hier hinter einer kleinen Holztür eine Märchenlandschaft entdecken, über deren Leinwand der Froschkönig oder der Baron von Münchhausen fliegen. In Workshops, Schreibwerkstätten oder Ausstellungen begegnen sie hier spielerisch Literatur und lernen, was dahinter steckt.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Auftrag für uns, dass wir da auch uns als jemand oder als eine Institution begreifen, die sehr stark für den Zusammenhalt der Gesellschaft in dem Sinne wirken, dass wir in den Schulen anfangen und zum Beispiel zeigen, dass Kinder aus der arabischen Welt auch eine Tradition von Büchern haben oder aus Osteuropa oder wie auch immer. Und das können sie hier erleben, weil hier die Bücher vorhanden sind und weil hier die Sprachen vorhanden sind.
Erklärt die Direktorin Dr. Christiane Rabe. Die Schulklassen und die Kinderstimmen, die wegen Corona derzeit nicht über den Schlosshof hallen, fehlen ihr. Kinder sollen durch Bücher neue Perspektiven erkennen, auch auf gesellschaftliche Themen wie Flucht oder Antisemitismus.
Wir versuchen also, die Vielfalt von Kinderliteratur, die es in der Welt gibt und von der wir in Deutschland wirklich nur einen kleinen Ausschnitt kennen, das hier bekannt zu machen. Wir ermöglichen also sehr viel Begegnung zwischen jungen Leserinnen und Lesern und den Autorengästen weltweit. Also die Vermittlung und das interkulturelle Gespräch, letztendlich auch das Verständnis für das andere, für andere Kulturen weiter zu fördern, das ist unsere Aufgabe. Und das ist letztendlich die Grundidee auch von Jella Leppmann, die wir weiter fortführen. Und das tun wir eben durch wirklich sehr, sehr viele Programme, durch Lesungen.
Jella Leppmann gründete 1949 die Internationale Jugendbibliothek. 1891 wird Jella Leppmann in eine gutbürgerliche jüdische Familie in Stuttgart geboren. Ihr Mann stirbt früh, sie bleibt mit zwei Kindern zurück. Für das Stuttgarter Neue Tagblatt berichtet sie als erste weibliche Redakteurin und sie schreibt erste Kinderbücher. Mit Beginn der NS-Diktatur flüchtet Jella Leppmann, Jüdin, 1936 mit ihren Kindern nach London. Dort arbeitet sie für die BBC und verhilft jüdischen Kindern aus Nazi-Deutschland zur Flucht, im Zuge der sogenannten Kindertransporte. Bei Kriegsende wird die amerikanische Militärregierung auf sie aufmerksam, erzählt Christiane Rabe.
Die waren daran interessiert an Personen, die aus Deutschland kamen, Deutschland kannten und wollten wissen, wie ist die Gesellschaft, wie funktioniert die Gesellschaft, wer sind die Träger der Gesellschaft, und mit diesem Wissen Konzepte für den Aufbau nach einem verlorenen Krieg zu entwickeln. Und da war jemand wie Jella Lepmann eben sehr, sehr wichtig.
Jella Lepmann kommt 1945 zurück in ein Land, in das sie nie wieder wollte. Sie sieht Kinder in den Trümmern, Waisenkinder, bettelnde Kinder.
Dann hat sie gesagt, wenn wir eine bessere, eine weltoffene, friedliche, auch demokratische Zukunft für dieses Land schaffen wollen, dann müssen wir bei den Kindern anfangen und bei den Jugendlichen. Das sind diejenigen, die im Zweiten Weltkrieg und auch beim Holocaust keine Schuld auf sich geladen haben. Nur mit denen kann man eine neue Welt aufbauen. Und was sie brauchen dafür, ist im Grunde genommen Rüstzeugs dafür, also eine Haltung unterstützt, mit der sie wirklich diese freie Welt aufbauen können.
Bücher als Friedensboten, das ist Jella Lepmanns Vision. Nur sind Bücher bislang noch mit der Nazi-Ideologie durchsetzt oder im Krieg verbrannt. Also beginnt Jella Lepmann, Bücher aus aller Welt nach Deutschland zu holen. 4000 Stück innerhalb weniger Wochen. 1946 organisiert sie die erste internationale Ausstellung der Nachkriegszeit, das Jugendbuch. Ein Plakat in Christiane Rabes Büro erinnert daran. Ein Junge, Nils Holgersson aus Schweden, fliegt auf einer Gans durch die Luft. Die Botschaft: Bücher geben Kindern Flügel. Aus der Ausstellung entsteht 1949 die Internationale Jugendbibliothek in der Münchner Innenstadt. Jella Lepmann unterhält Freundschaften mit Astrid Lindgren und Erich Kästner. Ihn inspiriert sie zu Die Konferenz der Tiere. Deutschland allerdings ist nicht mehr ihre Heimat. Mit ihren Kindern spricht sie seit dem Holocaust nie wieder Deutsch. Vor 50 Jahren, im Alter von 79, stirbt Jella Lepmann in ihrer Wahlheimat Zürich. Ihr Erbe, die Bibliothek, wächst in den Folgejahren immer weiter und zieht in den 80er Jahren ins heutige Bücherschloss. Jella Lepmann, sagt Christiane Rabe, habe großen Respekt vor Kindern gehabt, ihnen viel zugetraut und vor allem eines verstanden.
Die müssen die Zukunft gestalten und auf die müssen wir setzen und auf die müssen wir hören und die müssen wir mit einbinden.
Und genau das ist es, wofür die Internationale Jugendbibliothek auch heute noch steht.
Stop!
Lesenswert Magazin, ihr Büchermagazin, an diesem Sonntagnachmittag. Und hier eine interessante Schlagzeile aus der FAZ vergangenes Jahr. Videospiele bringen mehr Geld als Kinofilme. Ja, die FAZ, die weiß sowas. Tja, und mit Corona wird noch mehr gespielt. Nicht nur unter Jugendlichen, denn Zocken ist kein Kinderkram. Durchschnittsalter der Spieler liegt bei 35 Jahren. Und natürlich hat das Thema auch literarisch schon Einzug gehalten. Auch im neuen Roman von Matt Ruff, der heißt 88 Namen, ist alles voll virtuell. Der Roman hat aber unseren Kritiker Jérôme Jaminet, der eigentlich mit den ganzen Cyberromanen durchaus was anfangen kann, nicht so richtig überzeugt.
Musik
Trump geht golfen, Lukaschenko spielt Eishockey, Putin macht Yoga. Und Kim Jong-un zockt Online-Rollenspiele. Das vermutet zumindest der Ich-Erzähler in 88 Namen, dem mittlerweile siebten Roman des Fachmanns für abgespacete Plots Matt Ruff. Aber der Reihe nach. Der Ich-Erzähler heißt John Chu und ist ein Sherpa. Als professioneller Computerspieler hält er seinen Kunden den Rücken frei, während die in besonders schweren Levels besonders spektakulären Endgegnern den Schädel spalten. Wenn es gut läuft. Wenn nicht, liest sich das so.
Jolines Waldläufer beschwört eine feuerspuckende Schildkröte als Tierbegleiter, die die Rolle des zweiten Tanks übernimmt. Als Brad trotz unserer Bemühungen immer wieder stirbt, belebt Ray ihn wieder und Anya, deren Druide Schmiedekunst beherrscht, pflegt die Löcher in seinem Schuppenpanzer, damit wir für die Reparaturen nicht in die Stadt zurückkehren müssen.
Keine Ahnung, wer Ray ist. Jolene soll eine IT-Spezialistin sein, Anya nach einem Unfall ans Bett gefesselt. Aber sicher ist nichts, denn John kennt nur die Avatare seiner Angestellten. Ob männlicher Elfensamurai oder weiblicher Ork-Ninja, Spion oder Kommandeurin der Sternenflotte. In Rollenspielen kann man im Grunde alles sein, sogar man selbst. Matt Ruff treibt in diesem Cyberpunk-Love-Story-Spionage-Thriller-Gemisch einmal mehr ein Vexierspiel mit performativen, multiplen und fluiden Identitäten. Besonders rätselhaft ist die Persona eines gewissen Mr. Jones, der eines Tages mit seinem Sidekick Smith im Fantasy-Spiel Call to Wizardry auftaucht und John eine Stange Geld anbietet.
Sie werden zu jeder Tages- und Nachtzeit innerhalb von 15 Minuten bereitstehen. Sie werden meinem Boss die Welt der MMORPGs zeigen und seine Fragen beantworten. Sie werden alles so erklären, dass er es versteht. All das werden Sie tun, ohne sich zu beschweren oder dessen überdrüssig zu werden, und Sie werden niemandem erzählen, was Sie tun. Als Ausgleich erhalten Sie ein wöchentliches Gehalt von $100.000 für den Zeitraum, den Mr. Jones Sie beschäftigen möchte.
Das ist natürlich ein Angebot, das John nicht ablehnen kann. Und so darf Mr. Jones über viele der 300 Seiten auf Gremlinjagd gehen, Quizfragen im Weltraum beantworten und auf einer virtuellen Kirmes den Lukas hauen. Für Matt Ruff-Verhältnisse ist dieser Near-Future-Roman ein Leichtgewicht und trotzdem zu lang. Denn die Handlung spielt überwiegend in Virtual-Reality-Welten mit extensiv beschriebenen Cyberspace-Schlachten und jeder Menge Tech-Talk. Das wirkt wie die monotone Transkription eines dieser Gaming-Streams auf YouTube. Mr. Jones' merkwürdiges Verhalten verleitet John schließlich dazu, in seinem Auftraggeber Kim Jong-un zu sehen. Womit wir wieder beim Anfang wären. Dass ein weiterer Avatar, möglicherweise eine chinesische Geheimagentin, seine Finger im Spiel hat, macht die Sache noch komplizierter und bedrohlicher. Zumal sie ins echte Leben überzuschwappen droht. Gut, dass Johns Mutter die Hand über ihn hält. Als Mitglied der Antiterroreinheit Zero Day, der amerikanischen Militärbehörde US Cyber Command, versteht sie etwas von Gefahrenabwehr und von Versteckspielen, wie folgende Frage beweist.
Sag mal, kennst du jemanden, der dir vielleicht einen Streich spielen will? Jemanden, dem du genug vertraust oder vertraut hast, um eine Software, die diese Person dir geschickt hat, einfach so zu öffnen? Dala, denke ich.
Vielleicht ist der mysteriöse Mr. Jones tatsächlich Johns Streit-Tob- und rachsüchtige Ex-Dala. Von der Online-Romanze und wie es zum Rauswurf aus der Firma kam, wird im Nachholstil berichtet.
Soll ich einen besonderen Schalter für dich einbauen? Fragte ich. Dann musst du nicht grinden. Und die, die drauf stehen, können trotzdem farmen. Dann sind alle glücklich. Super. Klock, 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 klock. Fuck. Wenn du es dir aussuchen könntest, fragte ich, was würdest du in einem MMO noch sehen wollen? Dala seufzte. Versuchst du gerade, mit mir zu flirten?
Ja, so geht Flirten auf Nerdisch. Wer den Leistungskurs in Gamersprache verpasst hat, hält, um dieses Buch zumindest halbwegs zu verstehen, besser ein Geek-Glossar klickbereit. Eigentlich sind Online-Spiele ein ergiebiger Stoff, wie moderne Klassiker des Genres von Ernest Cline über Cory Doctorow bis Ursula Posnansky zeigen. Aber Matt Ruff webt einfach zu wenig daraus. Themen wie Medienpropaganda in autoritären Systemen oder Goldfarming werden erst gestreift und dann liegen gelassen. So blättert der politische Anstrich dieses Romans ab, noch ehe die Farbe ganz aufgetragen ist. Ruff war bislang ein Schriftsteller des sowohl als auch Realismus und Fantastik, Popkultur und Hochkultur, Spaß und Ernst. Er schrieb für anspruchsvolle Leser, die Amüsement gleichwohl nicht für den Hinterbänkler unter den literarischen Wertungskriterien halten. Diesmal aber werden sie enttäuscht sein. Der intellektuelle Unterbau ist, anders als etwa im Romanvorgänger Lovecraft Country, sehr wackelig. Also, weglesen oder weglegen. Und das Buch macht jedenfalls keine Lust, die virtuelle Rüstung anzulegen und die Axt zu schwingen. Und eine Datsche Denkmaschine ist es schon mal gar nicht. Schade, man hätte es diesem Autor zugetraut.
Und damit geht das Lesenswert-Magazin an diesem zweiten Advent zu Ende. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich sage Tschüss und wünsche wie immer viel Spaß beim Lesen.